Ganz schön hartes Anspiel, ne? Sagen wir mal, in dieser Spannung leben wir alle. Dann ärgere ich mich über jemanden, maßlos, und habe nicht den Mut, den dazu sagen, da ich mich über den ärgere. Aber da weiß ich, Tilly ärgert sich genauso über den, weil er was hat, was uns beide stört. Und schon gehe ich zum Tilly und sage immer, der Jupp, das ist so ein Arsch, oder? Ja, was ist denn los? Hast du wieder gesehen, was der wieder für eine Hose anhat? Grauenhaft, oder? Sitzt man denn so im Gottesdienst? Na ehrlich, da macht doch Gottesdienst überhaupt keinen Spaß. Aber dann schon, wenn ich auf den seine Beine gucke. Oh. Oder hast du gesehen, was die für eine Jacke anhat? Sag mal, die war doch echt teuer, oder? Bestimmt 400 Euro. Da könnt ihr doch besser einen Klingelbeutel schmeißen, ne? Aber habt ihr schon erzählt, dass ich zu Hause Geranienhänger habe von 2000 Euro? Nein? Wenn wir mal ehrlich sind, wir sind doch alle so ein bisschen in der Lage, ne? So schön über den anderen so richtig mal den Tischtennis und patsch! Oder beim Vorbeigehen mal einen doofen Kommentar loslassen von hinten raus. Und man meint dann immer so, derjenige kriegt das nicht mit. Und ich muss euch sagen, derjenige kriegt das mit. Dann sagt er nur nichts dazu. Sondern wisst ihr, was sowas mit denjenigen macht? Es zerstört einen. Es macht einen nieder. Man denkt nachher, ich bin ja nichts wert. Und wenn ich nichts wert bin, in dieser Gemeinschaft oder in dieser, oder im Fußballverein, egal wo man gerade ist, dann geht man da nicht mehr hin. Und irgendwann lernt man, denkt man sich, ich bin ja zum gar nichts mehr wert. Und schon fängt man an, sein Leben umzustellen, sich zurückzuziehen. Und schon hat der Teufel das gewonnen, was er nicht erreichen will, nämlich die Splitterung. Nämlich, dass der Mensch allein ist. Aber dafür ist der Mensch ja nicht konzipiert, um alleine zu sein, sondern er ist ja geschaffen worden, um in Gemeinschaft zu sein. Wenn der Mensch nicht mehr in Gemeinschaft lebt, dann verkümmert er. Er kann essen, was er will und trinken, was er will, aber seelisch verkümmert er total. Und gerade Gemeinden in der heutigen Zeit leben leider in der großen Gefahr, gerade in der heutigen großen Gefahr, dass versucht wird, die Gemeinschaft zu zersplittern. Aber das ist schon tausende von Jahren alt. Dass der Widersacher versucht, die Gemeinde Jesu oder die Beziehung zu Gott kaputt zu machen. Kaputt zu machen. Und tatsächlich gibt es eine Geschichte in der Bibel, die Jesus erzählt, und die erzähle ich jetzt einfach mal ganz frei, so nach meiner Schnauze. Ja? Da ist so eine Schafherde, 100 Leute oder 50 Leute. Und diese Herde läuft immer ein Löwe rum oder ein Wolf rum. Der macht immer nur Scheinangriffe. Der traut sich da nicht so ganz dran, weil da so Böcke drin sind, die so dicke, fette Hörner haben und die wirklich die Herde schützen. Aber dieser Löwe macht ständig Scheinangriffe. Und irgendwann bekommt so ein Lamm oder so ein Schaf Panik, weil sie sich nicht wohlfühlt mehr in dieser Gruppe und haut auf einmal ab. Was passiert wohl mit diesem Lamm? Kommt durch, ne? Kann frei leben, hat ein Blümchen in der Hand, sitzt auf seine Weide und isst Gras. Nee, er wird gefressen. Jesus gebraucht das Gleichnis in einem Bild. Und sagte, der Löwe geht umher wie ein brüllender Löwe, macht Scheinangriffe und sucht dem zu fassen und aufzufressen, den er lösen kann aus der Gruppe, aus seiner Gemeinschaft heraus. Und wir benehmen uns teilweise auch so, so ist mir selber, ich bin ja auch nicht anders, so, dass mir dann der Nächste irgendwo noch mal egal ist. Ich so gar keinen Kontakt zu ihm haben möchte, weil mir vielleicht seine Jacke nicht passt oder vielleicht mal sein Geruch nicht passt, etc. Woher kommt das eigentlich, dass wir so sind? Und da wir sind alle so, mehr oder weniger, woher kommt das eigentlich, dass wir so anfällig sind darauf, so zu reagieren? Statt wir positiv reagieren, dann reagieren wir doch lieber negativ. Wer kommt das? Ist das einfacher, positiv? Ist das einfacher, negativ zu reagieren? Oder ist es schwerer, positiv zu reagieren? Was ist denn, ich glaube manchmal, dass es einfacher ist, über jemanden schlecht zu reden, als über jemanden gezielt gut zu reden. Schon mal probiert, gezielt über jemanden gut zu reden, der so nicht in meiner Liga spielt oder mit dem ich nicht so klarkomme? Ich habe das mal gemacht. Ich kam mit jemandem aus dieser Gemeinde, ganz ehrlich, überhaupt nicht klar. Und diese Person kam auch mit mir nicht klar. Ich weiß nicht, ob er heute mit mir klarkommt, aber ich komme jetzt mit ihm klar. Da ging es darum, immer wieder quergeschossen, immer wieder mir in die Knie getreten, immer wieder, egal was ich tat, es war nie gut. Es war nicht gut. Und das hat mich wirklich mitgenommen. Ich habe mich auch nicht getraut, mit der Person zu reden, weil man dann damals nicht mit der Person reden konnte. Da habe ich mir ein Blatt genommen. Bin also dann damals zur Bibelschule, als ich zur Bibelschule gegangen bin, habe ich dann meinen Lehrmeister gefragt oder meinen theologischen Ausbilder gefragt, sag mal, Reinhard, was kann ich tun, dass mich zieht das runter, was mit der Person ist. Oder dass ich so schlecht über die Person denke, denn ich bin nachher wütend geworden. Und ihr könnt euch vorstellen, mein Problem ist mein Jähzorn. Und mein Jähzorn ist nicht der verbale Jähzorn, sondern der körperliche Jähzorn. Das heißt, ich gehe Menschen frontal an. Frontal, nicht verbal, sondern körperlich. Und da habe ich einfach Angst vor gehabt. Denn jedes Mal, wenn ich diese Person gesehen habe, zog sich in mir der Hals zu und bei mir liefen Bilder im Kopf ab, die ich heute gar nicht mehr beschreiben möchte. Und er machte mir folgenden Vorschlag. Ich möchte, vielleicht könnt ihr das mitnehmen nach Hause. Ich habe darüber schon mal gepredigt gehabt. Aber vielleicht ist mir heute nochmal so, weil wir heute ja gehört haben, wie wichtig das ist. Nehmt euch doch mal ein DIN A4 Blatt. Oder ein DIN A3 Blatt. Oder ein DIN A1 Blatt. Keine Ahnung, was es gibt. Denn DIN A1 sind so Riesendinge, ne? Aber so ein DIN A4 Blatt. Schreibt doch mal auf die eine Seite Plus und auf der anderen Seite Minus. Versucht doch mal an der Person etwas zu finden, was gut ist. Das habe ich gemacht. Und da waren so zwei, drei Dinge, die ich gut fand. Und da habe ich zu Gott gebetet für die Dinge, die er hatte, die positiv waren. Und ich muss euch sagen, dass die negative Seite, die nachher da war, verschwand und nachher ich den Mann wirklich gesehen, im positiven Sinne gesehen habe. Probiert das mal. Schreibt den Namen auf und sagt, Herr, ich gebe dir jetzt den Andreas. Du weißt, ich komme mit dem Andreas überhaupt nicht klar, aber ich finde toll, dass er das macht vielleicht. Oder zeigt mir, was er gut ist, damit ich dafür beten kann. Und ich werde euch garantieren, dass euer Leben, eure Sicht auf diese Person sich ändern wird. Mir sagt ja mal jemand, Andreas, muss ich denn meinen Nächsten lieben? Allein schon die Frage sagt mir, dass ich überhaupt keine Lust dazu habe, meinen Nächsten zu lieben. Jesus verlangt von uns, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Das ist ein Freund sagte zu mir, wir haben uns vor kurzem über die Bergpredigt unterhalten, dann sagte zu mir, Mensch, Andreas, sagt er zu mir, das ist eine Riesenhausnummer, wie soll ich denn die Bergpredigt denn überhaupt umsetzen in mein Leben? Und ich dachte, es geht nicht darum, um das umzusetzen, sondern es geht darum, zuzulassen, dass der in mir Wohnende es bewirken kann. Dass ich gerne das versuche, das zu ändern. Allein der Versuch ist so gut, dass ich mich dadurch ändere, auch eine andere Sichtweise zu bekommen. Es geht nicht darum, um religiöse Dinge einfach zu tun. Na gut, ich muss ihn ja jetzt lieben, das ist ja keine Liebe. Sondern wirklich Liebe aus freien Stücken. Und das kann mir geschenkt werden durch den Gott, der in mir wohnt. Durch seinen Heiligen Geist. Woher kommt denn nun letztendlich dieser ganze elende Stress? Woher kommt das, dieser Zwiespalt? Woher kommt denn all dies? Und das fragte auch Jakobus, fragte das in der Gemeinde, wo er lange Zeit, er schrieb Folgendes an der Gemeinde, und dann schrieb er Folgendes in Kapitel 4. Ich habe die falsche Brille auf, aber naja. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt dies daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr für eure Gelüste vergeuden könnt. Was damit gemeint ist, ist einfach, dass wir alles das, was wir tun, Paulus sagt, alles das, was wir tun, das Gute, das, was ich vollbringe, das tue ich nicht. Das Böse, das, was ich verabscheue, das tue ich. Woher kommt das denn eigentlich im Grunde genommen? Da müssen wir mal auf den Grund gehen. Es kommt daher, weil vor vielen tausend Jahren, ich sag mal, zwei Personen in der absoluten Gegenwart Gottes lebten. Und diese beiden Personen waren eigentlich unsere Urväter. Namen sind ja uns bekannt, Adam und Eva. Und diese beiden Personen, ich bleibe da nicht lange drauf stehen, ich gehe nachher automatisch weiter, macht euch keine Sorgen. Diese beiden Personen lebten in einer absoluten Gegenwart Gottes. Es war alles gut. Und Gott sagte zu ihnen, pass auf, da ist ein Baum in der Mitte des Gartens, davon dürft ihr nicht essen. Da ist das nämlich zwischen Gut und Böse. Und wenn ihr davon isst, müsst ihr sterben. Aber wie das so ist, nahmen sie von der Frucht, aß, die Frau gab dem Mann, ist ja egal, der Mann gab die Frau, ist mir vollkommen egal, auf jeden Fall aßen beide von der Frucht. Und aßen beide von der Frucht. Und sie erkannten. Aber was erkannten sie? Dass sie nackt waren. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Das heißt also, dass sie offen gelegen. Die hatten keinen Schutz mehr um sich. Und Gott merkte das. Er ging durch den Garten Eden durch und suchte nach Adam und suchte nach Eva. Die ging also dann durch den Garten, er geht durch den Garten und ruft, Adam, Eva, wo seid ihr? Und fand die dann hinter einem Gebüsch. Die haben sich versteckt vor Gott. Was versteckt ihr euch, sagt Gott. Ja, wir sind doch nackt. Ja, wer hat euch denn gesagt, dass ihr nackt seid? Ja, die Schlange. Habt ihr etwa von dem Baum der Erkenntnis gegessen, was gut und böse ist? Ja, Moment mal, sagt Adam. Die Frau, die du mir gegeben hast, Kollege, die gab mir von der Frucht. Und merkt ihr schon, was los ist? Da beginnt das schon. Du bist schuld, Gott, dass ich so bin, wie ich bin. Die Frau, die du aus meiner Rippe geformt hast. Und was sagt Gott? Hör mal zu Eva. Wer hat dich denn gesagt? Ja, die Schlange. Die Schlange hat mich verführt. Und daraus sind beide ja verbannt worden aus dem Garten. Und die beiden Erzeugten haben Kinder bekommen. Zwei Stück erstmal. Kain und Abel. Und da möchte ich euch mal. Moment. Was vorlesen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, also sie, ne? Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Dann gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain den Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von seinem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel, an sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, also wenn du glaubst, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir. Und nach dir hat sich Verlangen. Du aber herrsche über sie. Über wen soll denn Kain herrschen? An uns liegt es, ob wir es zulassen, dass Sünde in uns Raum gewinnt oder nicht. An mir liegt es, wie meine Beziehung zu meinem Gott ist. Wenn meine Beziehung zu meinem Gott gut ist, so hat der Teufel kaum eine Chance, mein Verhältnis zu ihm und mein Verhältnis zu meinem Bruder zu beeinträchtigen. Nichts anderes lese ich daraus. Die Sünde lauert vor meiner Türe, das heißt vor meinem Herzen. Jesus sagte mal, nicht das, was der Mensch isst, ist schlecht, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist von Bibel. Das heißt, was lasse ich zu in mein Leben? Wie sehr lasse ich es zu, dass der Teufel, dass die Sünde in mein Leben Raum gewinnt? Wie gut ist meine Beziehung zu Jesus? Das erste Kapitel zieht sich durch wie einen roten Faden durch die gesamte Bibel. Der Brudermord war nur ein Anfang. Denken wir an den Massenmörder. Kain erschlug einen, ich erschlug sieben. Alles aus Eifersucht. Denken wir an den Hochmut, der Turmbaum zu Babel. Denken wir an die Verkommenheit der Menschheit von Noah. Ja, die Menschen waren so abgöttisch weg, aber einer fand Gunst, nämlich Noah. Und warum fand Noah Gunst in den Augen Gottes? Weil er danach lebte, das, was Gott wollte. Das zieht sich durch bis hinein, bis in das Neue Testament rein. Selbst unter den Jüngern Jesu gab es Streit. Wer ist denn nun der Größte unter uns, sprachen sie. Und wer ist der Größte unter ihnen? Der Diener ist der Größte, sagt Jesus. Wie weit lasse ich es zu in mein Leben, dass negative Beeinflussungen mein Leben bestimmen? Sag immer, auf der linken Schulter sitzt das Engelchen, auf der rechte der Teufelchen. Und beide versuchen mir in mein Ohr, mir zu sagen, was gut und was böse ist. Wer mich am meisten füttert, der wird auch mein Leben bestimmen. Wenn ich also zulasse, dass ich negative Gedanken in mein Leben zulasse, gegenüber meiner Schwester oder meinem Bruder in der Gemeinde, gebe ich den Teufel in mein Leben Freiraum. Und dann, das lebe ich auch aus. Bevor mein Herz voll ist, davon schäumt mein Mund über. Wenn ich also von Gott geprägt bin, wenn ich zulasse, dass Gott mich prägt, ich will sagen, das ist ein Prozess, das passiert nicht auf einmal, sondern das dauert lange. Das dauert lange. Wenn ich es zulasse, dass Gott in mein Leben Raum gewinnt, wenn der Heilige Geist in mein Leben Raum gewinnt, dann entfaltet sich Gott in mir ganz. Gott schenkt sich nicht Millimeter, sondern Gott schenkt sich auf einmal ganz. Wir leben alle immer in den Glauben, in den Irrglauben, dass ich erstmal etwas tun muss, dass ich Gott gefalle. Und dass Gott dann durch mein Tun größer wird. Das stimmt nicht. Gott will mein Herz. Gott will mein Tun nicht. Das Tun ist zweitrangig. Gott will mein Herz. Und bevor mein Herz voll ist, davon schäumt mein Mund über, denn Walk and Talk, davon tue ich auch arbeiten. Dann mache ich diese Dinge freiwillig und tue ich sie gerne. Merkt ihr diesen Zusammenhang? Es ist nicht wichtig, was ich anhabe in der Gemeinde, sondern es geht wichtig, dass ich mein Herz mitbringe in dieser Gemeinde. Vor Gott. Die Religiosität, die in uns ist, will uns damit sagen, ganz einfach, wenn du das nicht tust, dann gefällst du Gott nicht. Ist egal, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, dann gefällst du Gott nicht. Das stimmt nicht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott hat die Welt, liebt die Welt, trotz dass sie so schlecht ist. Ist der Hammer, oder? Und Gott will mit seiner Liebe in dich hineinkommen und alles neu machen. Das ist mega wichtig für die Gemeinde. Mega wichtig für die Gemeinde, dass die Gemeinde weiß, ich bin geliebt. Nicht, weil wir Gemeinde sind, sondern weil Gott den einzelnen Menschen liebt hier drinnen. Mit allen Vor- und allen Nachteilen. Ich kann untreu sein, er bleibt treu. Er geht nicht von meiner Seite. Er steht zu mir. Es kann dunkel werden, wie es will. Er bleibt an meiner Seite. Aber er bleibt an meiner Seite auch manifiziert, nicht nur im Geiste, sondern auch in seiner Gemeinschaft. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir anfangen, Jesus aus der Mitte dieser Gemeinde hinauszudrücken, indem wir egoistisch handeln, nur nach unserem Egoismus handeln, dann gute Nacht. Nicht nur für diese Welt, sondern hier für diese Gemeinde, auch für diese Welt und für diesen Umkreis, wo ich lebe. Denn wenn ich abstumpfe in meinen Glauben, wenn ich abstumpfe an meinen Glauben, an meinen Herrn, so stumpfe ich auch ab gegenüber mein Umfeld. Es ist einfach so. Denn weil der Glaube an Jesus mein Leben prägen soll. Versteht ihr, was ich meine? Das ist schwer. Ich gucke so, die Masken machen einiges gewohnt. Nick doch mal, dann ist gut. So, dann ist wirklich so. Die Masken machen einiges so, bringen einiges weg. Man kann so manchmal erkläre ich etwas und versuche, Mensch, habe ich das jetzt richtig erklärt? Also, das liegt so mir am Herzen, ne? Mensch, das Einstehen im Gebet für Leute, das ist das, was die Gemeinde auszeichnet. Und wir haben Wunder über Wunder erlebt. Aber warum? Weil wir gelernt haben aus dieser Pandemiezeit, wo sie uns versucht haben, die Knochen zu brechen, wir zusammengehalten haben. Jetzt überlegt doch mal einmal, wir haben das große Glück gehabt, den großen Segen Gottes, dass diese Gemeinde über 1,5 Jahre offen bleiben durfte, bis auf eine kurze Zeit. Das war ein Geschenk Gottes. Das war ein Geschenk Gottes. Das sollten wir annehmen für die Zeit, um uns wirklich auch zu stärken, was wir erlebt haben. Das sollten wir annehmen. Nicht immer negativ auf das zu gucken, was stattgefunden hat, sondern tatsächlich das Positive daraus zu ziehen. Die Corona-Zeit hat uns zusammengeschweißt als Gemeinde. Wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Ich weiß, als die Tanja so schwer lag, die ganze Gemeinde so inständig für die Tanja gebetet hat. Ich denke an Joshua, den wir überhaupt nicht kennen. Und die Gemeinde betet dafür. Und Gott bewegt das im Herzen. Und Gott wird das machen. Dann erlebten wir das Sache mit dem Michael, wo wir gesagt haben, Mensch, was kommt denn noch auf uns zu? Die Gemeinde hält zusammen und betet. Und Gott schenkt auf einmal Michael. Und Gott schenkt Nando. Und Gott schenkt die Elena. Und alles das, was hinzukommt. Wenn wir zusammenhalten in dieser verkehrten Welt, können wir der verkehrten Welt ein Licht setzen, was so phänomenal ist und die Menschen umkehren und sich nicht zerreißen lassen oder zerstückeln lassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Regierungen oder Institutionen versuchen, die Gesellschaft zu spalten, indem sie schlecht über andere Menschen reden. Selbst schon die Regierung schlecht über andere Menschen redet. Das ist meine Sicht. Lass uns positiv über Menschen reden. Ist egal, ob der eine sich nur impfen lässt oder nicht impfen lässt. Vollkommen egal. Lass uns positiv über diese Menschen reden. In Brüderlichkeit und in die Schwesterlichkeit anzunehmen. Und lass uns nicht dazu verleitet werden, schlecht über diese Menschen zu reden. Denn das spaltet die Gesellschaft, das spaltet die Gemeinde. Und das ist auch, glaube ich, nicht in Jesu Sinn, dass wir das zulassen. Denken wir nur daran, an die Sünderin. Ne? Als dann die großen Gelehrten eine Frau in die Mitte schliffen, die ja beim Ehebruch ertappt worden ist. Und nach den Gesetzen aus musste sie gesteinigt werden. Den Mann haben sie ja nicht mitgebracht, den haben sie lieber weggelassen. Ja? Und haben dann die Frau da in die Mitte gestellt und sagten zu Jesus, ja, laut den Gesetzen muss die Frau gesteinigt werden. Und Jesus sagte nachher, wer ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. Und so müssen wir sein. Die Menschen sind nicht perfekt, überhaupt nicht. Aber was sie sind, wir sind Geliebte Gottes. Und wir sollten einander annehmen und nicht abstoßen. Ich weiß, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Und meine Bitte an euch ist einfach, dass ihr wirklich so ein Diener Vielblatt nimmt zu Hause. Schwer, aber machbar. Und diese positive Seite wird sich immer mehr weiter entfalten. Dann hat zum Beispiel Falschheit überhaupt keine Chance mehr. Denn dann gehe ich auf meinen Bruder oder auf meine Schwester zu, frage meine Schwester. Und ich kann mich entschuldigen, wenn ich irgendwo falsch gedacht habe. Oder üble Nachrede. Dann hat üble Nachrede keine Chance mehr. Bevor ich dann auf üble Nachrede höre, gehe ich hin und mal, ich habe gehört, stimmt das eigentlich, was ich da gehört habe. Und wenn man dann noch mutig ist, sagt man noch Ross und Reiter, von dem man das gehört hat. Damit derjenige sich auch verteidigen kann. Oder Egoismus. Ja? Erst komme ich, dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Alle anderen sind weiterrangig. Bedient ihr mich, dann komme ich vielleicht mal euch entgegen und bediene euch ein Stück. Oder Misstrauen. Na? Ob der wirklich gläubig ist? Ja? Oder will sich nur ein gemachtes Nest setzen? Jetzt überlegt doch mal, jetzt sitzt der auch noch hier und trinkt gleich noch mal einen Kaffee draußen. Wofür ich teuer bezahlt habe. Misstrauen. Oh, das schöne Misstrauen ist toll. Ja. Oder Falschheit. Falschheit ist ganz besonders schön. Ich kann dich super gut leiden. Ey. Ja, und von hinten das Messer wie ein Stilett im Rücken reingerammt. Falschheit. Aber es gibt so vieles. Und wenn das wirklich Platz gewinnt in der Gemeinde, dann haben wir nichts mehr zu lachen. Aber ich glaube daran, ganz fest, das ist meine tiefste Überzeugung, dass diese Gemeinde, ich kann ja auch nur von dieser Gemeinde reden, eine total tolle Gemeinde ist. Die sehr offen ist, offenherzig ist, die bereit ist, neue Wege zu gehen, neu anzufangen, als kleine Herde. Und wir müssen uns darauf einstellen, liebe Geschwister, dass wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, auch als Gemeinde, da wo Gott seine Gemeinde baut, baut der Teufel seine Kathedrale nicht nebenan, sondern mittendrin. Dann kommen diese Spione, ja, die ja genau alles austesten. Es ist wahr. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der in uns wohnt, der die Stärke ist, den keiner besiegen kann. Wir kommen vom Sieg aus. Wir haben die Chance, gegen die Sünde anzugehen. Wir haben die Chance, wir brauchen uns nicht überlisten zu lassen. Das sagt Gott ja, wir herrschen darüber. Wir herrschen darüber. Wir brauchen es nicht zuzulassen. Paulus sagt selber, in uns der wohnende Geist ist stärker als jegliche andere geistliche Welt, die uns angreifen will. In Epheser 6 steht die Waffenrüstung Gottes. Liebe Leute, lest mal diese Waffenrüstung Gottes. Und wenn wir diese anziehen und diese bezieht sich auf die Gemeinde, so brauchen wir keine Angst zu haben vor der Welt, die noch kommen wird. Die Gemeinde Jesu wird das überleben, wenn wir zusammenhalten. Amen.